What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und freue mich heute mal wieder auf die Kundenperspektive in der Diskussion um die Zukunft der Agenturen. Ich habe heute Markus Wendel, CMO der Warsteiner Gruppe, zu Gast. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass das heute geklappt hat.
Hallo Kim, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir uns verbinden konnten auf die Ferne.
Absolut. Du bist ja Betriebswirt und warst, ich hatte mir notiert, 9 Jahre. Ich glaube, es ist tatsächlich noch mehr, wenn man Traineeship und Co. mit dazu zählt. Also viele, viele Jahre im Marketing von Red Bull und bist seit circa 4 Jahren jetzt bei der Warsteiner Brauerei und verantwortest da den Markenauftritt aller Biermarken in eurem Portfolio. Und es ist nicht nur die Biermarke Warsteiner, wie ich gelernt habe. Und für alle, die es nicht wissen, die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Und was ich unglaublich spannend fand, was mir auch nicht bewusst war, gegründet 1753, also schon eine ganze Weile her, ist die Brauerei ein Familienunternehmen in 9. Generation. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen richtig formuliert.
Besser hätten wir es nicht machen können. Und mit was ganz Besonderes, auch in der Bierbranche, mit einer Inhaberin. Das heißt, wir werden von einer Frau geführt, der Katharina Gramer, die das in sensationeller Art und Weise macht und mit viel Herz und Sympathie für Unternehmen und Branche. Also ganz toll, aber der Rest alles 100% korrekt.
Super. Wir kommen auch gleich nochmal auf das Inhabergeführte zurück, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Was ich aber auch interessant fand, die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben, war ja tatsächlich über den Podcast, und ich fand es unglaublich sympathisch, weil du irgendwann schriebst, Mensch, eigentlich sind die Themen, die ihr sozusagen als Agenturtransformation diskutiert und da eben auch für euch seht als Agenturen, gar nicht so weit weg von dem, was mich als CMO umtreibt oder uns auch in unserer Marketingabteilung und ähnliche Themen, ähnliche Herausforderungen und so. Und darüber kam man eigentlich drauf zu sagen, lass uns doch sozusagen diese Perspektive auch teilen. Das fand ich irgendwie unglaublich spannend. Und was mich in dem Zuge vielleicht interessiert, auch so zum Einstieg, was sind denn so die Themen, mal so global galaktisch formuliert, die dich gerade so umtreiben im Sinne der Transformation?
Ja, das ist natürlich das Thema, wie ich glaube ich fast über alles oder wie es auch ähnlich, glaube ich, Agentur der Kundenperspektive oder Gesamtvermarktung ist es natürlich das Thema Veränderungen. Wie schnell kann ich mich verändern? Wie agil bin ich? Wie schnell kann ich mich im Team transformieren? Was sind die neuen Themen, sowohl in der Konsumentenkommunikation als auch in der Markenperformance, zielorientierter zu sein, schneller zu sein, anlassbezogen, ne, mehr Individualität auch in der allgemeinen Kommunikation einfließen zu lassen? Das sind natürlich die großen Themen, ich glaube, die irgendwie alle umtreiben und gerade ja jetzt noch mehr. Also das Thema Geschwindigkeit hat ja in den letzten Wochen unheimlich zugenommen. Mhm. Also das war ja vorher schon nach dem Motto, wie schnell und beweglich muss ich tatsächlich sein oder Anpassungsfähigkeit gefragt. Das ist ja jetzt nochmal gefühlt mal 10, ne? Mhm. Also ja, was in den letzten Wochen passiert. Genau, und das ist natürlich das, was uns natürlich auch umtreibt und über welchen Kanal komme ich zielgenauer an meinen Konsumenten in der Ansprache. Also ich glaube, so unähnlich ist es gar nicht. Und über allem steht natürlich dieses große Bild der Digitalität und der Datenerfassung und wie ich damit umgehe, was kann ich daraus lesen. Also ich glaube, das ist alles schon sehr ähnlich. Und als ich den ersten Podcast mit Michael Trautmann gehört habe, dann kam mir das nämlich so vor und ich fand das ganz spannend, die Agentur, einen Podcast zu hören aus der Agenturperspektive, und habe dann dabei aber tatsächlich gemerkt, so unterschiedlich sind die Perspektiven gar nicht. Also beide Seiten sind doch näher, als ihnen vielleicht manchmal bewusst oder lieb ist.
Absolut, ja. Ich glaube, letztlich geht es ja um die Transformation des Marketings und da gucken ja beide jeweils von ihrer Seite, aber trotzdem irgendwie auf die gemeinsame Lösung, das Produkt, die Art der Zusammenarbeit drauf. Deswegen, das finde ich sehr spannend. Was du gerade erwähnt hast, interessiert mich aber auch. Also die Frage, wie kann man gerade in Zeiten der Krise möglichst agil und flexibel damit umgehen, diese Herausforderungen stemmen und trotzdem unter widrigen Bedingungen was Gutes anschieben. Wie habt ihr das bei euch gemacht? Hat das die Art der Zusammenarbeit verändert oder überhaupt die Frage, wie ihr an Themen, Projekte, Kampagnen rangeht?
Ja. Wir hatten vorher das Glück, dass wir vor 2 Jahren schon auf eine Kampagne gesetzt haben oder entwickelt haben, die so ein bisschen die Überschrift hatte, situationsbedingt oder anlassbezogen kommunizieren zu können. Mhm. Im Großen wie im Kleinen. Ne? Also auch, wo wir sagen, wir wollen einen roten Faden haben, der uns das zulässt, je nachdem, was passiert, anlassbezogen uns äußern zu können und kommunizieren zu können. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht zu Themen wie CSD, zu Haltungsthemen. Bei der Thüringen-Wahl haben wir mal unsere Haltung klar gemacht. Also da hatten wir vorher schon die Chance, anlassbezogen zu kommunizieren in unserem Duktus. Und das hat uns natürlich jetzt geholfen in der aktuellen Situation zu sagen, naja, wir können weiterhin anlassbezogen kommunizieren, haben das aber nochmal deutlich umgestreckt. Also wir haben unsere Kampagne wirklich in einem Sprint mit unseren Partnern, mit unseren Agenturen in einem 2-Wochen-Sprint wirklich umgestellt und so weit umgestellt, dass wir eigentlich genug Grip für die nächsten 1,5 Jahre haben, egal was uns der Virus antut, zumindestens auf der Welle zu sein und anlassbezogen weiterhin zu kommunizieren, haben ein paar Bausteine aus der Kampagne verändert. Und das über alle Kommunikationskanäle, also von TV über Social Media, also wirklich bis tief rein, bis quasi Event oder lokal bezogen, können wir das jetzt spielen. Das ist ein bisschen, ja, was uns jetzt hilft, dass wir da vorher drauf gesetzt haben, jetzt nicht aus, wir wussten vorher schon, dass es sowas kommt, sondern das bedingt sich in der Kampagne natürlich mit. Und das war ein Vorteil, war aber trotzdem jetzt nochmal wirklich ein Kraftakt, das wirklich in sehr kurzer Zeit alles nochmal zu bearbeiten. Und da haben wir was ganz Spannendes gemacht, ein Modell, vielleicht der eine oder andere kennt es, wir haben eine Art Taskforce gegründet, eine interne und quasi in Anführungszeichen externe mit unseren 4 Agenturen. Und haben uns da quasi 2 Wochen eingeschlossen und sind in eine Art Sprints gegangen, um genau aus Fragestellungen, Zielstellungen und bestehendem Material und der bestehenden Strategie dann quasi nach 2 Wochen rauszukommen, sehr früh in der Krisenphase, um wieder kommunizieren zu können. Weil wir wollten eins vermeiden, nämlich das wäre quasi eine Art Full Stop, beziehungsweise einfach nicht mehr in die Kommunikation gehen zu können. Das wollten wir mit aller Macht vermeiden und das haben wir bisher ganz gut geschafft.
Und sag mal, wie kann man sich das vorstellen mit der Taskforce? Also wer war von Agenturseite daran beteiligt? Wie groß war diese Taskforce, wenn ihr euch sozusagen in so einer Kerntruppe 2 Wochen weggesperrt habt?
Genau, also wir haben das ja natürlich aufgrund der Situation ja auch alles digital gemacht. Ne? Also das war ja dann auch nochmal die Herausforderung. Wir haben quasi intern mit 5 Leuten besetzt und quasi von unseren Partneragenturen immer jeweils, wir haben insgesamt 4, die mit denen wir hauptsächlich arbeiten. Und dafür jeweils 1 oder 2 Köpfe. Also wir haben bewusst das Team relativ klein zu halten. Im Hintergrund haben natürlich da deutlich mehr Leute mit dran gearbeitet. Aber dieses, sag mal, Kommunikationsteam, was zusammenkommt und sich austauscht, recht klein zu halten, um auch schnelle Entscheidungen hinzubekommen. Und das ist ja auch relativ wichtig, dass man auch schnell entscheiden kann. Ne? Das ist ja auch für die Partner oder für die Agenturen sehr wichtig, dass es dann auch der Prozess nicht auf Unternehmensseite gestoppt wird. Und das war eine Voraussetzung, die haben wir natürlich auch erstmal schaffen müssen. Das war natürlich auch eine meiner Aufgaben, zu sagen, alles, was wir da erarbeiten. Und das war zum Teil innerhalb von 24 Stunden neue Ergebnisse und dann die Gates wieder aufzumachen, quasi um in den nächsten Abschnitt zu kommen, musste eine Entscheidung getroffen werden. Und da musste ich natürlich auch im Unternehmen dafür sorgen, dass wir das leisten können, um dann natürlich wirklich sehr schnell und agil zu sein. Und so haben wir das, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Das war wichtig, dass wir uns da, glaube ich, genau am Anfang kurz die Zeit genommen haben, um genau nochmal, was ist das ganz klare Ziel, wie stellen wir uns auf, was ist die Erwartungshaltung und was sind die Voraussetzungen auf beiden Seiten, um das jetzt zu schaffen. Bei uns auf der einen Seite die schnelle Entscheidungsfreudigkeit, auf der anderen Seite natürlich vielleicht ein bisschen das Thema Konkurrenzdenken in einem neuen Modell zu arbeiten, vielleicht ein bisschen zur Seite zu schieben und da einfach quasi jetzt erstmal ans Ziel zu denken und nicht an andere Befindlichkeiten. Das hat aber sehr gut geklappt. Ich glaube, da haben alle das wirklich sehr gut in die Hand genommen und das vielleicht auch ein bisschen als Chance gesehen. Und ich war sogar so begeistert davon, dass ich mir das für die Zukunft vorstellen könnte, bei dem einen oder anderen Thema quasi in diese gemeinsamen Sprints zu gehen, über diese, ich nenne sie jetzt mal Taskforce, um da auf gute Ergebnisse zu kommen. Haben auch einige Learnings gezogen, ich glaube, die für die Zukunft wichtig sind zu verbessern, aber Und das war auf jeden Fall in der Situation
ein sehr guter Schritt. Was wäre so ein zentrales Learning, wenn du das mit uns teilen magst, irgendwie, was aus diesem Prozess herausgegangen ist?
Also ganz klar, man braucht erstmal ein klares Ziel. Ne? Das muss sehr klar sein. Das muss ich als Unternehmen auch sehr klar und deutlich rüberbringen, verständlich rüberbringen. Um was geht es und was ist die Erwartungshaltung? Dann natürlich auch in der Phase eine Offenheit muss gegeben sein in der Diskussion. Ne? Gerade in so Stressphasen, wenn es schnell gehen muss, ist man nicht immer einer Meinung. Das muss man zulassen und muss man dann auch gut ausdiskutieren. Dann aber eine Entscheidung treffen, eine gemeinsame Entscheidung treffen, und die muss auf Unternehmensseite natürlich auch schnell getroffen werden. Ich kann mir dann nicht Zeit lassen und das Ganze durch sämtliche Gremien wandern lassen, sondern dann heißt es wirklich, Geschwindigkeit zählt. Und das muss man unter Umständen im Unternehmen dann auch erst lernen, wirklich so schnell zu entscheiden, ohne dass das Ganze nochmal x-mal diskutiert und geprüft zu haben. Und sicherlich ein entscheidender Faktor ist für sowas, um gut zusammenzuarbeiten, ist, dass alle eine gewisse Sicherheit haben. Die muss ich als Unternehmen meines Erachtens besonders ausstrahlen. Nur dann kann ich das beste Ergebnis erzielen, wenn, oder in der Zusammenarbeit auch das beste Ergebnis fordern, wenn alle Partner eine Sicherheit haben, dass sie der richtige Partner sind und niemand das Gefühl hat, er sitzt auf dem Feuerstuhl oder darf jetzt nichts Falsches machen, oder wenn das Ergebnis nicht passiert, was passiert nach diesem Taskforce-Projekt, bin ich dann noch Partner oder nicht? Also diese Sicherheit muss ich sicherlich ausstrahlen, um für alle dafür zu sorgen, dass sich jeder auch auf das Tun konzentrieren kann und nicht denkt, wenn ich die Idee jetzt in der erzähle, wird die dann mir gut geschrieben, darf ich das erzählen, befinde ich mich in irgendwelchen Eitelkeiten, das muss ich versuchen, sehr schnell auszuklammern. Um dann wirklich aus Konkurrenten, ne, und das ist ja dann ähnlich wie bei einer Fußballmannschaft, ne, man ist irgendwie Konkurrent, man muss aber am Ende das Spiel zusammen gewinnen, und das ist
viele auch Einzelmeister, die genau, zu einer Mannschaft und einer gemeinsamen Taktik finden müssen, ne? Ein schöner Vergleich an der Stelle.
Genau, das ist ja auch gut so, dass man Konkurrent ist, ne? Das treibt ja auch, und das treibt ja auch die Performance nach oben, aber trotzdem eine gewisse Sicherheit zu haben, dass man auch weiterhin im Team ist, ne? Um bei dieser Fußballlogik zu bleiben. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, um erstmal so eine Grundstimmung und für ein positives Grundergebnis zu sorgen.
Das heißt, ihr habt gemeinsam in diesem Kreis sozusagen eine auch längerfristige Marketingstrategie entwickelt für die Maßnahmen, die jetzt so in den nächsten Monaten anstehen. Und danach hat dann jeder wiederum seine Pakete in die Agentur beziehungsweise in das Agenturteam zurückverteilt, sodass auch jeder gewusst hat, okay, irgendwie hält es mich wirtschaftlich auch am Laufen, ne? Weil das ist natürlich immer, ich sag mal, wenn man jetzt rein Taskforce-basiert irgendwie immer arbeiten würde, dann wäre das wahrscheinlich, würde das ziemlich viele kluge Gedanken hervorbringen, aber die große Frage der Agenturen ist natürlich immer das eigene Geschäftsmodell, und natürlich gibt es dahinter immer ein Team, was eben auch darauf wartet, zu tun zu bekommen, ne?
Genau, aber genauso wie du sagst, so war es, wir haben quasi ein Bild, eine Strategie auch langfristig gebaut, weil es ging mich nicht drum zu sagen, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation die nächsten 2 Wochen um. Und man sieht ja, wie sich das permanent verändert. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mit diesem Thema die nächsten wahrscheinlich 1,5, 2 Jahre umgehen in der Kommunikation. Und das, von daher war das schon mal der Zeitaspekt, dass wir das Projekt sehr lange gedacht haben von der Strategie. Und jetzt geht es natürlich tatsächlich darum, in den einzelnen Spezialistenbereichen, jedes Partners, jede Agentur, dann genau daran zu arbeiten. Aber wir haben einmal die Strategie und den Gedanken komplett gesetzt, und jetzt ist quasi jeder wieder in seiner Rolle und natürlich auch in seinem Business, um das dann auszuarbeiten. Also das hat gut funktioniert.
Du hast ja eben gesagt, ihr habt so ein gewisses Agentursetup. Magst du mal sagen, aus welchen Agenturen euer Setup besteht? Also welche unterschiedlichen Spezialistenfacetten deckt ihr mit wem ab?
Genau, also wir haben quasi als Kreativagentur oder Sparring ist es Freunde des Hauses aus Hamburg, mit denen wir quasi auch die Kampagne von Grund auf entwickelt haben, so wie wir jetzt bei Warstein im neuen Markenbild dastehen. Wir haben Fuse, Düsseldorf und Hamburg, die unser ganzes Social Media und Digital Konzepte mit begleitet. Wir haben Media Plus, unsere klassische Media Agentur, aber auch weitaus mehr daraus, auch viele strategische Einblicke mit uns teilt und unterarbeitet in Köln. Und wir haben GVK aus Lüneburg, die uns das Ganze natürlich noch, und für uns sehr wichtig, übersetzt an den POS. Dann Bier wird ja nicht digital gekauft, sondern immer noch sehr klassisch. Und daher ist gerade das Zusammenspiel wichtig. Und genau aus diesem Zusammenspiel dieser vier Blöcke, dieser vier Partner ergibt sich dann eigentlich erst das runde Bild. Und das haben wir auch versucht, von vorneweg in diese Taskforce einbinden zu lassen, dass es nicht nur darum geht, jetzt schnell kommunikativ was zu bauen, sondern ich sag mal, so einen Satellit rauszuschießen, sondern sagen, nein, das sollte schon ganzheitlich sein und sollte sich dann quasi von Kommunikation bis an den POS in irgendeiner Weise auch wiederfinden über alle Kanäle.
Ihr seid ja auch in vielen internationalen Märkten, ne? Also ihr seid zwar ein deutsches Unternehmen in Familienbesitz, aber eben sehr, sehr international unterwegs. Wie deckt ihr diese Facette ab? Also werden die Kampagnen und die Maßnahmen sozusagen aus diesem Hub heraus gedacht und dann rein kulturell nochmal adaptiert? Oder wie geht ihr davor?
Na genau, also wir haben ein Global Marketing Team, was wir vereint haben, mit dann den Sparring-Partnern in den eigenen Ländern. Wir sind wirklich mehr oder weniger weltweit aktiv und da hat uns die Krise, wir laufen sie mehrfach durch, in Anführungszeichen, oder die Phasen. Ne? Also man konnte das wirklich beobachten oder immer noch beobachten. Von daher können wir da natürlich aus dem Headquarter jetzt auch gute Hilfestellung geben. Welches Land befindet sich in welcher Phase und was wird wohl passieren oder in welche Tendenz geht das? Was passiert nach dem Lockdown? Wie geht ein Soft Opening? Was sind die ersten Schritte und wie kann ich darauf reagieren im Markt? Von daher konnten wir da sehr gute Hilfestellungen leisten und auch in der Kommunikation sehr gute Hilfestellungen leisten. Es gab ja ein kleines Revival des Hashtags in den letzten Wochen. Ne? Da ist ja überall zu sehen. Ich glaube, mittlerweile weiß wirklich jeder, was das ist. Und von daher konnten wir da natürlich auch verschiedene Hashtags mitentwickeln oder Mechaniken aufsetzen, um auf gegebene Hashtags in den Ländern zu springen, um das natürlich alles auch kommunikativ zu begleiten, um weiterhin einfach als Marke da zu sein. Weil wir sind der Meinung, oder das war uns wichtig, auch als Marke ist man ja irgendwie so ein bisschen vielleicht für Stabilität oder Normalität zu sorgen. Wir waren so ein bisschen, haben uns definiert so ein bisschen als das Fenster zum Optimismus, auch in der schwierigen Zeit, und wollten gar nicht so sehr jetzt auf das Thema an sich eingehen, es eher begleiten und optimistisch begleiten, aber trotzdem zur Vorsicht mahnen, also so ein bisschen beizes zu sein. Und da haben wir verschiedenste Maßnahmen gemacht, und die teilen wir jetzt auch ganz aktiv mit unseren Kollegen in Italien oder in den USA.
Das heißt, ihr habt vor Ort in den Ländern auch nochmal vom Marketing Verantwortliche sitzen, mit denen ihr euch im Austausch befindet, oder sind alle zentral in Deutschland und haben eben Kontakte zu den Märkten?
Nein, also das große Team sitzt in Deutschland, aber wir haben Kollegen weltweit, mit denen wir natürlich täglich korrespondieren und die das Ganze dann auch nochmal aus lokaler Sicht sehen. Und das ist ja ganz wichtig. Ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann eine globale Kommunikation fahren. Ich kann vielleicht einen globalen Rahmen geben, aber das muss ich auf die Situation im Land anpassen. Das müsste man meines Erachtens auch schon davor, auch in der Vor-Corona-Zeit, das lokale oder regionale in Betracht ziehen, um wirklich eine gute Kommunikation zu haben. Und das muss man meines Erachtens jetzt noch umso mehr, das Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Das kann ich eigentlich am besten nur, wenn ich vor Ort
bin. Ja, das stimmt. Hast du denn die vier Kernagenturen, die du jetzt eben genannt hast, wie jetzt mal auch jenseits von Corona und Krisenstatus und Taskforce, wie handelt ihr das üblicherweise? Also das Thema Schnittstellenmanagement, wann hole ich wen dazu, wie machen wir ein Sparring, damit es auch sozusagen wirklich diese holistische Markenarbeit auch garantieren kann?
Genau, also wir haben keine Lead-Agentur. Ich bin nicht der Freund, und ich sag's mal so, ich bin nicht der Freund von dem Lead-Agentur-Modell, halte es aber auch nicht grundsätzlich für falsch. Also ich glaube, ich würde kein Modell erstmal generalistisch ein- oder ausschließen. Ich bin eher auf dem Netzwerkgedanken unterwegs, viele gute Köpfe zusammenzubringen und dann auf einem Ergebnis zu arbeiten. Und so haben wir auch das Modell gefahren über klassische Agency Days oder über viele Austausch. Wir fordern aber auch den Austausch der Agenturen untereinander, um sich bei Projekten oder bei Entwicklungen auszutauschen. Das ist schon das, was wir fordern, und versuchen dann natürlich immer mehr die Plattform zu bilden, die diesen Austausch auch zulässt, beziehungsweise auch erstmal mit einem guten Briefing oder mit einer guten Erwartungshaltung von uns zu kommen. Weil damit fängt ja das ganze Spiel eigentlich an. Wenn ich schon nicht sehr klar sagen kann, was ich will, wann ich es will und wohin, dann fällt das natürlich allen anderen umso schwerer. Und dann kann nie das perfekte Ergebnis für mich rauskommen oder beziehungsweise meine Erwartungen erfüllt werden. Und dieses Zusammenspiel muss ich als Unternehmen, als Marketier mit meinem Team natürlich lösen und handeln und permanent organisieren. Von daher sage ich immer, kann es für mich immer nur ein Lead geben und das ist eigentlich die Marke oder auch das Marketingteam selbst. Das muss das am Ende steuern. Und dann kann das meines Erachtens am besten funktionieren. Mhm,
Wir haben ja, oder was auch immer wieder viel diskutiert wird, wir haben auch mal drüber gesprochen, ist so dieses Thema Business Impact, ne? Also das sicher auch getrieben aus einem gewissen Effizienzdruck, der auch vor dem Marketing nicht Halt macht, immer die Frage, was kann denn das Marketing jetzt eigentlich für das Business leisten und wie genau kann man das belegen und so weiter. Und natürlich spielt dann auch immer die Rolle, ja, die Agenturen müssen noch viel mehr Maßnahmen mit Business Impact vorschlagen. Und meine Erfahrung ist, oder auch aus Gesprächen, die ich führe, dass das unglaublich schwer fällt, weil ganz, ganz häufig die Unternehmen oder Marketingabteilungen selbst sich schwer tun, diese heiligen Informationen auch preiszugeben und zu teilen. Wie schätzt du das ein oder hast du eine Meinung dazu?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schwierig. Es ist schwierig, wirklich quasi die Bücher offen zu legen und genau zu sagen, wo ich stehe, was die Herausforderungen, was auch die Schwächen sind. Das hat ja was mit Offenlegen der Schwächen. Ich glaube, dass es aber elementar ist, das zu tun, gerade wenn man sich als Partnermodell versteht. Weil nur wenn ich weiß, was das Problem ist, wo die Schwäche liegt und wo ich hin will, nur dann kann ich auch den Nutzen ziehen, der vielen guten Köpfe im Innen und im Außen, um darauf hinzuarbeiten. Das ist aber auf jeden Fall ein Thema des Vertrauens. Und das müssen sich beide Seiten erarbeiten. Das fällt vielleicht am ersten Tag der Zusammenarbeit schwerer. Darum finde ich auch einen Pitch immer sehr schwierig. Weil eigentlich, um ein gutes Ergebnis in einem Pitch zu erzielen, müsste ich ja eigentlich schon relativ viel Informationen preisgeben, damit ich wirklich weiß, was ich bekomme und nicht auf irgendwas kreativ plane oder arbeite, sondern da muss ja eigentlich viel mehr Inhalt kommen. Das ist immer das Problem an einem Pitch, aber das muss ich dann, wenn ich jetzt ein Setup gefunden habe, und das haben wir, sind wir da, ich sag mal, nicht maximal transparent, soweit es möglich ist. Lassen uns natürlich nicht in alles reinschauen, das liegt dann auch noch bei uns, aber soweit es geht, probiere ich wirklich Offenheit und Transparenz zu leben, weil nur dann haben wir wirklich die Chance, auch effektiv und ans richtige Ziel zu kommen.
Ja, ich glaube auch, das Thema Vertrauen und Transparenz ist ein unglaublicher Hebel und führt eigentlich auch schon fast zu der nächsten Frage, dem nächsten Bereich. Auch das wird ja ganz viel diskutiert. Die CMOs oder die Rolle des CMOs wird künftig noch viel, viel wichtiger als bisher, ne? Und da wird ja sehr häufig auch in einem Atemzuge genannt, der CMO könnte der neue Innovationsmotor der Unternehmen werden. Und zwar aus dem Grund, weil sich natürlich, das wissen wir beide, kaum jemand so intensiv mit Bedürfnissen von Konsumenten, mit gesellschaftlichen Trends und Co. auseinandersetzt. Wie handhabt ihr das bei Warsteiner? Seid ihr da nahe an dieser Ideallösung dran? Also habt ihr tatsächlich aus Marketing Impulse in Richtung Produktentwicklung?
Ja, also haben wir. Wir sind eine der zentralen Schnittstellen. Wir leben das aber sehr offen, weil ich glaube, im Marketing kommt sehr vieles zusammen. Ja, sowohl aus dem internen Unternehmen, welche Prozesse gibt es, welche Möglichkeiten habe ich als Unternehmen, das kenne ich als Marketier bei Vermarktung oder bei Innovation in alle Bereiche rein, also von der Produktion bis hin zu den Vertriebsstrukturen, die kenne ich natürlich. Und ich habe, bei mir läuft irgendwo auch das ganze Konsumentenwissen oder Bedürfnisse zusammen. Und dadurch überliegt dem Marketing meines Erachtens eine sehr zentrale Rolle, diese Informationen zu bündeln und es zumindest mit einem Team, da auch da bin ich ein Freund von verschiedenen Köpfen auch in Unternehmen zusammenzuführen, um da in eine Innovationsentwicklung zu gehen. Das kann in einem Produkt enden, kann aber auch, Innovation ist ja viel breiter, als immer nur an hier in Anführungszeichen jetzt zu denken. Aber sicherlich ist das eine sehr zentrale Rolle und ich glaube, ohne diese Konsumentenbedürfnisse im Blick zu haben und die wirklich auch fürs Unternehmen zu übersetzen, und das überliegt dann am Ende natürlich auch dem Marketing, ist es nicht möglich, ein Produkt zu denken, nur weil ich weiß, ich kann ein Produkt XY vielleicht aus dem Küchenbedarf gut produzieren und in bester Qualität, und das haben wir schon immer so gemacht, heißt das nicht, dass das noch die Erwartungshaltung des Konsumenten ist, ne? Und dass ich noch sein Bedürfnis befriedige, nur weil ich weiß, ich kann ein Produkt gut machen, ne? Und ich glaube, da muss man wirklich viel, viel ja, Konsumentenwissen einfließen lassen, um am Ende aufs richtige Produkt zu kommen. Und das überrascht manchmal die Unternehmen, dass das Bedürfnis der Konsumenten doch deutlich anders ist, als man sich das ganz lange im Unternehmen vorgestellt hat.
Das heißt, ihr habt nicht nochmal so einen extra Bereich Innovationsmarketing, sondern macht das wirklich aus eurer Marketing-Kernmannschaft heraus. Und wann immer euch was Spannendes, ich sag mal salopp, vor die Füße fällt, teilt ihr das eben auch mit dem Bereich, der für Produkte, Produktentwicklung zuständig ist?
Ja, das ist ein permanenter Prozess. Also wir sitzen da permanent zusammen. Das ist auch nicht in Phase X, machen wir uns mal drüber Gedanken, was könnte man bringen, sondern das ist wirklich permanent eingebunden, manchmal fast täglich, wo wir uns so Gedanken machen, wo wir uns Zahlenanalysen, Trendreports anschauen. Also das ist mehr oder weniger DNA, wo wir immer wieder überlegen, wie können wir das übersetzen, sei es in die Kommunikation, manches lässt sich auch über Kommunikation lösen, sei es dann am Ende in ein neues Produkt, in eine neue Verpackung, all das, was dazukommt. Und da muss man ja manchmal auch sehr weit in die Zukunft hinausschauen, ne? Und da kann sich das eine oder andere auch wieder auflösen, das gehört ein bisschen dazu, aber da muss man sich schon meines Erachtens täglich mit beschäftigen, sonst ist die Pipeline irgendwann mal trocken und dann habe ich tatsächlich ein Problem.
Ja, ist das denn, also ich oute mich jetzt mal als Nicht-Brauereikenner, ich glaube, da gehören wahrscheinlich viele der Hörer dazu. wie lange dauert sowas? Also mal angenommen, ich habe die Idee für ein Wahnsinns-Bier-Mix-Getränk und ihr teilt diese Idee oder diese Erkenntnisse aus irgendwelchen Insights und Studien, da wird es evaluiert und selbst wenn man sich schnell entscheidet, das zu tun, wie lange muss ich warten, bis ich das dann auch im Regal kaufen kann?
Also wenn es mal wirklich ganz, ganz schnell geht und trotzdem solide gebaut ist, mal bestimmt 12 Monate. Wenn man vielleicht eher über eine Produktion, Produktadaption nachdenkt, wenn man lang einen großen Wurf plant, sollte man schon mit 2 Jahren plus rechnen. Ne? Also es sind schon Prozesse und viele Entscheidungen müssen da bedacht werden. Also es ist schon eine größere Aktion. Das geht mal nicht so schnell. Und wir reden ja immer noch von einem Lebensmittel. Das heißt, wir haben ja auch gewisse Standards, die da auch passen müssen. Der Verbraucher hat einen gewissen Anspruch, der völlig zu Recht ist. Und den muss man natürlich bedienen, sowohl vom Produkt als auch von der Packung. Das muss ja alles dann am Ende passen. Und das ist schon ein Prozess. Und der durchläuft tatsächlich das ganze Unternehmen. Also gibt es keinen Unternehmensbereich, der davon nicht betroffen ist.
Es zeigt ja vielleicht auch irgendwie diese Fähigkeit, sich und das Produktportfolio immer wieder neu zu erfinden. Lässt ja ein bisschen Rückschlüsse darauf zu, dass ihr eben auch in 9. Generation schon unterwegs seid und es das Unternehmen schon etwas länger gibt, dass sozusagen diese Fähigkeit, die Augen offen zu halten und Trends frühzeitig zu erkennen und sie dann auch umzusetzen, egal ob sie mal schneller dauern oder sehr viel länger. Das zeigt ja dann auch irgendwie so ein bisschen die DNA des Unternehmens, zumindest so wie ich das jetzt auch von dir wahrnehme. Und tatsächlich, deswegen habe ich am Anfang schon angedroht, ich komme darauf zurück. Was mich total interessiert, wir sprechen ja häufig, Transformation geht es entweder um große Networks oder es geht um Konzerne, ne, die große Transformationsprozesse anstoßen. Läuft eine Transformation anders in einem inhabergeführten Unternehmen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ein Unternehmen, egal in welcher Form, transformiert sich in einer gewissen Art und Weise immer. Da gibt es Phasen, wo das vielleicht etwas schneller vonstatten geht und Phasen wie jetzt, wo Transformation in einem Hochgeschwindigkeitszug abläuft. Aber eine gewisse Transformation ist mehr oder weniger immer da. Allein, weil sich der Markt schon verändert und das Konsumentenverhalten verändert. Die Bedürfnisse werden anders und da muss ich mich als Unternehmen natürlich drauf anpassen, sonst werde ich irgendwann aus dem Markt gespielt. Ich kann nicht sagen, hier ist noch so wie vor bei uns vor über 260 Jahren. Das machen wir jetzt mal so mit so einer, ich sag mal, Selbstverständlichkeit. Sondern ich muss natürlich immer noch schauen, was sind die Bedürfnisse der Menschen und der Märkte und wie verändert sich alle auch die Marktstruktur. Das ist schon mal das eine. Und ich glaube, das trifft erstmal ja schon mal jedes Unternehmen, egal ob mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung. Und da ist das immer gefragt. Es gibt aber Phasen, da geht es deutlich schneller. Und das sind aktuell erleben wir so eine Phase. Ne? Ich glaube, auch das Thema nochmal Digitalisierung kriegt jetzt nochmal einen ganz anderen Schub, gesellschaftlich und natürlich auch im Unternehmen. Und es wird uns auch in der Zukunft begleiten, auch in der Kommunikation. Ne? Wie oft ich jetzt schon Werbung gesehen habe oder Kommunikation mit Videocalls. Ich glaube, das war vorher im privaten Umfeld sehr wenig. ne, vielleicht mal am WhatsApp-Call. Aber jetzt hat ja jeder mindestens seine 2, 3 Möglichkeiten, mit Freunden, Familien Videocalls zu machen. Selbst ich mit meinem 88-jährigen Opa Skype.
Wow.
Ne? Also selbst dahin hat sich's dann geführt, ne, dass mit Oma und Opa dann schon virtuell kommuniziert wird. Also ich glaube, da passiert ganz viel gesellschaftlich und auch da muss ich mich wieder als Unternehmen einstellen. Und ich finde das aber sehr spannend. Also es gibt ja so Aussagen, die man in den letzten Wochen gelesen hat, in der Zeit möchte ich kein Marketeer sein oder so. Ich sag's dir ganz ehrlich, genau in der Zeit möchte ich Marketeer sein. Das ist natürlich super anstrengend und sehr, sehr herausfordernd und mit sehr, sehr viel Unsicherheiten natürlich auch begeben. Ich muss heute was entscheiden, was vielleicht morgen schon sich komplett anders darstellt. Aber genau das macht es doch am Ende aus, sich genau diesen Herausforderungen zu stellen. Und ich glaube, was man auch gerade lernt, nochmal über sein eigenes Business, über sein eigenes Geschäftsmodell, über seine eigene Arbeitsweise, das ist so unfassbar wertvoll für die Zukunft auch und wie wir uns dann in Zukunft auch weiter aufstellen. Ich glaube, damit sind wir jetzt gerade am Beginn einer Transformation, die noch die nächsten 2, 3 Jahre sich deutlich fortsetzen.
Ja, ich glaube, gerade bei dem Punkt Digitalisierung, ne, gebe ich dir recht und ist ja auch, wie du sagst, heiß diskutiert, so als die Krise als Katalysator oder zumindest irgendwie Fast-Forward-Button, so viel das ja auch schon mal in der Diskussion. Wie habt ihr euch oder welche konkreten Handlungsfelder oder Themen habt ihr euch vorgenommen sozusagen für die nächsten Monate, nächsten Jahr? Monate, Jahre, es ist ja immer eine Perspektive, auf die man auch hinarbeitet, ist sicher nie abgeschlossen.
Ja, also es ist auf jeden Fall dieses Thema Agilität und wie gesagt, diesen Zeitgeist, die Geschwindigkeit immer wieder zu bedienen, das immer auf der Aktualität zu sein. Ich mag es, wenn Marken oder Kommunikation quasi im Jetzt stattfindet und nicht irgendwelche Bilder aus Traumwelten erzeugt, sondern nah an dem Alltag der Menschen ist. Da probieren wir reinzukommen über alle unsere Marken. Das probieren wir nicht nur bei Warsteiner. Also vielleicht ganz weg von der klassischen Kampagnenbild, wo man sagt, ich habe einen Spot, 31 Sekunden und den wiederhole ich immer. Das mag auch da wieder für viele Marken richtig sein. Wir fühlen es für uns gerade anders. Da wirklich agil zu sein und ja, vor allen Dingen das Ganze dann auch so vernetzt weltweit. Ne? Also wir haben ein Headquarter in Warstein, wir haben auch mehrere Büros in Deutschland, wo Kollegen arbeiten. Wir arbeiten schon lange komplett dezentral, national, also international. Und da brauche ich natürlich meine Systeme vom Projektmanagement angefangen über Kommunikationssysteme, die mir das dann am Ende auch ermöglichen, weil ich glaube, alle in irgendeinem Gebäude einzusperren, ist auch nicht mehr zukunftsfähig. Also passiert diese Veränderung, diese Transformation, glaube ich, auf den verschiedensten Weisen im Unternehmen, ne? Sowohl intern, das Thema New Work ist ja auch so ein nettes Buzzword. Wie gehe ich damit um? Wie passt das zu mir? Wie passt das zu unserem Unternehmen, zu meinem Team? Und dann natürlich, was verändert sich auf dem Markt? Und das muss ich ja irgendwie zusammenbringen, alles. Das sind ganz viele Themenfelder. Und da kann man gar nicht so sagen, das ist jetzt das eine mehr oder weniger gewichtet. Aber ich glaube, die Veränderung wird uns alle beschäftigen und ja, vielleicht auch mehr, als es in der Vergangenheit war, wo vielleicht es Phasen gab in der Kommunikation, die deutlich ruhiger waren, weil es weniger Kanäle gab, weil über eine längere Phase das Konsumentenverhalten ähnlich war, sich vielleicht nicht so drastisch entwickelt hat. Aber wir erleben ja schon in den letzten Jahren, dass der Blick auf Verbraucher, von Verbrauchern auf Produkte, Unternehmen sich deutlich ändert. Und jetzt nochmal umso mehr. Die ganze Zeit haben wir viel über das Thema Globalisierung gesprochen. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Das kann ja auch noch keiner so sagen. Gibt es eine Art Belangsamung oder Globalisierung wird sich auch jetzt verändern? Und das müssen wir einfach im Blick halten und schauen, wie wir damit dann wieder umgehen.
Lasst ihr euch da also explizit auch im Marketingbereich beraten, ne? Es gibt ja andere Unternehmen, die holen sich eben auch die größeren IT-Beratungen ins Haus und sagen, Mensch, wie können wir uns eigentlich aufstellen, um diese Agilität, diese Schnelligkeit, aber gleichzeitig auch diese Effizienz sicherzustellen, ne? Also da fallen ja immer wieder dann Themen, jetzt gar nicht mal die Frage Performance-Marketing, sondern wirklich auch die Frage, wie kann ich Customer Journeys viel automatisierter bespielen, auch in der Produktion der Werbemittel nicht immer einen hochdekorierten Kreativen dran setzen, sondern eben auch da automatisierter, vielleicht auch serviceorientierte Data Assets produzieren. Also genau, erste Frage ist das, lasst ihr euch da begleiten, beraten und ist genau das, also auch Automatisierung, Individualisierung, ist das ein Thema bei euch gerade?
Also beides ja. Ja, wir lassen uns beraten, weil ich glaube, das wäre auch fatal, einfach so zu sagen, ich kann mit einem Team oder mit einem Unternehmen alle Wissensbereiche abdecken. Ne? Also ich glaube, das wäre ein bisschen ein Blindflug. Von daher ist der Input von außen extrem wichtig, gerade zu den verschiedenen Themen, die ja zum Teil sehr in die Tiefe gehen, wo ich unter Umständen gar kein Experte mehr sein kann oder auch will. Und das Zweite ist ja, das ganze Thema Automatisierung und auch Individualisierung kommt natürlich, ist einer der Trends, gerade Individualisierung. Und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, gerade wenn man denkt, wie viele Millionen Flaschen Bier wir im Jahr unterwegs haben. Das Thema zu individualisieren ist auch spannend. Da gibt es Möglichkeiten, die haben wir auch schon gemacht. Also auch da beschäftigen wir uns permanent mit. Und da haben wir viel Input von außen. Damit auch die Geschwindigkeit zu halten und die Herausforderung oder den Anspruch der Konsumenten auch zu bedienen. Ne? Weil das ist eine ganz klare Aufgabe, die an Marken gestellt wird vom Konsumenten. Das ist ein Consumer Need und auf da muss ich eine Antwort drauf haben.
Glaubst du, dass es künftig einen größeren Split geben wird zwischen wirklich, ich sag mal, einer ganz sehr anspruchsvollen Kreativität und dem, was dann später exekutiert wird, also dass man, ich las das letztens so, ne, der Befreiungsschlag der Kreativen und die Renaissance der Kreativität und auf der anderen Seite die fast automatisierte Produktion und Exekution der anderen Standard-Werbemaßnahmen. Siehst du da so eine Entwicklung oder sagst du, das möchte ich so trennscharf gar nicht behandeln?
Ja, also spannende Frage, müsste ich tatsächlich mal ein bisschen länger drüber nachdenken, aber ich glaube, ob das so ein wirklich deutlicher Split ist, wäre ich jetzt in der ersten Reaktion skeptisch. Also ich glaube, es muss schon ein bisschen, wird Hand in Hand gehen, aber ob sich das wirklich so ganz radikal spaltet, glaube ich aus dem ersten Moment nicht.
Magst du sagen, wie so, also jetzt nicht in tatsächlichen Euro, aber so der grundsätzliche, die Verteilung eures Budgets aussieht? Also habt ihr schon jetzt einen Großteil eurer Spendings im digitalen Umfeld?
Ja, also wir haben einen großen Teil im digitalen Umfeld. Ist ja immer spannend, ne? Wie weit gehe ich jetzt auch vom Budget in den Bereich digital und Social rein versus zum Beispiel klassischen Medien, der TV. Ich glaube, wir haben da einen guten Mix gefunden. Wir bauen digital immer weiter aus. In den Feldern, die wir haben. Wir testen auch immer neue Felder und geben auch oft mal einen Test rein, um auch zu lernen, was passiert. Und dann natürlich wieder im Folgejahr die Performance anzupassen. Ich glaube aber, das klassische Werbekanäle noch lange nicht tot sind. Das ist ja die Lieblingsdiskussion auf den verschiedenen Plattformen. Ne? Ist TV, ist Out of Form, ist Radio, ist das tot? Muss ich alles in X oder Y shiften? Ich glaube, man muss da einen guten Mix fahren. Aber auch wir erhöhen digital deutlich im Vergleich zu den letzten Jahren, machen das aber sukzessive und kontinuierlich, weil ich bin auch kein Freund davon, in einem Jahr quasi in einen Kanal zu investieren und vielleicht dann festzustellen, oh, hat doch nicht so gut funktioniert, die Performance passt nicht, jetzt investiere ich schnell wieder woanders rein oder jetzt kommt ein neuer Trend, dann springe ich da schnell drauf. Wir arbeiten da so ein bisschen in einem Testverfahren, ne? AB-Test, zu schauen, was passiert, was lernen wir draus, ist es für uns eine gute Möglichkeit und wie können wir das dann in unsere Kommunikationsstrategie auch auf der Mediaseite einbinden. Da haben wir Gott sei Dank auch mit Media Plus jemanden, mit dem wir das sehr gut machen können, die uns da auch immer ein bisschen treiben, auch was das Neue angeht. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und da, auch da muss man sich manchmal einfach auf den Test einlassen. Ne? Das hat ja auch so wieder was mit Vertrauen zu tun. Und bei dem ganzen Thema auch Wertbeitrag oder Performance, es gibt Themen, wo man es am Anfang nicht weiß, wo man mal sagen muss, und da scheint was Spannendes zu passieren. Ich muss vielleicht jetzt auch mal das Risiko wagen und mir das mal anschauen.
Und ein so ein Test, ich habe das letztens irgendwann gelesen, ist glaube ich auch so der Bereich Gaming für euch, oder?
Genau. Also es ist ein spannender Playground, den wir gesetzt haben, neben Musik und in Teilen Sport, dass wir gesagt haben, wir glauben an das Feld Gaming, konnte das Gott sei Dank schon sehr lange auch in meiner Red Bull-Zeit beobachten. Also schon zu Zeiten der LAN-Partys, wo man sich in irgendwelchen Sporthallen getroffen hat mit seinem Rechner unterm Arm, fand ich das schon ein spannendes Feld. Das hat damals natürlich zu Red Bull idealerweise gepasst. Ich halte es aber generell für viele Marken und Konsumgüter für ein spannendes Feld. Und da haben wir uns vor knapp 4 Jahren reinbegeben als erste Brauerei. Und aber da auch schon mit dem ganz klaren Blick, das machen wir jetzt nicht mal und gucken uns das ein Jahr an und sind dann wieder raus, sondern lassen das auch ganz behutsam wachsen, Schritt für Schritt, und legen nicht sofort die Effizienz- und Performance-Schraube an, sondern wachsen mit dieser ganzen Community mit und wollen uns da wirklich als Marke integrieren und nicht nur irgendeine Brand sein, die an irgendeiner Wand hängt, sondern wirklich Teil des Ganzen. Und da sind wir auf einem guten Weg, da haben wir gute Partnerschaften gefunden, probieren immer wieder neue Projekte aus in dem Thema. Und das ist auf jeden Fall so ein Feld, das wir sukzessive wachsen lassen, was wirklich viel Spaß macht. Immer noch unterschätzt, meines Erachtens.
Ja, und schon vor allem ist es auch längst nicht mehr nerdig. Ne?
Überhaupt also, nicht. Überhaupt nicht.
Also jeder, so wie man sich die LAN-Partys früher vorgestellt hat. Ne?
Nein, also.
Waren da irgendwie so die super Nerds, die haben ja noch richtig die Stand-PCs da reingeschleppt und so weiter. Also das, die Zeiten sind, glaube ich, längst vorbei und überholt.
Ja, also jeder, der da noch das Bild hat, sollte mal auf eins dieser Groß-Events gehen oder also schauen, was da passiert, welche Menschen da unterwegs sind. Das ist wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft und das ist eine ganz tolle Atmosphäre, die sich mit vielen anderen Sport- oder Eventformaten locker messen kann, also auf einer Augenhöhe sind. Also ich glaube, da gibt es viele Vorurteile, die meines Erachtens unbegründet sind, und das ist wirklich ein schönes Thema und macht Spaß, sowohl seine Marke da zu präsentieren, als auch selbst da zu sein. Obwohl ich zugeben muss, dass ich weder eine Konsole noch auf meinem Rechner irgendein Spiel habe, aber dennoch interessiere ich mich für das Thema und es ist sehr spannend. Ja.
Absolut, finde ich auch. Was ich so raushöre, was ich auch ganz interessant finde als Ansatzpunkt, bei allem Performance-Druck, den man so hat, ne? Und sicher auch irgendwie ist das für das Marketing nicht leichter geworden, seitdem man alles Mögliche messen kann und theoretisch ein tägliches Dashboard aller KPIs vor sich hat, schon auch sich den Freiraum aufrechtzuerhalten, Dinge auszuprobieren und eben auch mal so dieses grüne Wiese-Prinzip zu machen und zu sagen, im Sinne des Testings und der Agilität, lass uns da mal reingehen und gucken, was passiert. Du hast es ja auch, als wir uns vorher ein bisschen ausgetauscht haben, erzählt, was die Zusammenarbeit mit Agenturen für das erste Jahr angeht. Ne, dass man nicht schon sagt, in Jahr 1 muss das mega effizient laufen und eigentlich wie so eine Produktionsmaschinerie, sondern dass man sich auch da so ein bisschen diese Freiräume erlaubt. Magst du das so ein bisschen erklären, deine Sicht auf die Dinge?
Ja, genau. Also die Frage ist für mich wirklich, musst du das erste Jahr der Zusammenarbeit schon unter der Effizienzklammer sein? Oder ist es nicht das Jahr, wo man sich von der Arbeitsweise, von der Unternehmenskultur, wie ich an Projekte und Ziele gehe, so zusammenfinde, damit ich in den Folgejahren quasi maximal effizient bin? Ich bin überzeugt, wenn ich das von Anfang an anlege, ist das gleich so ein Hemmschuh. Man sollte ihn nicht ganz außer Acht lassen, also nicht falsch verstehen. Nach dem Motto, im ersten Jahr kann man vogelfrei machen, was man will, so ist es dann nicht. Aber ich glaube, man sollte sich dann einen gewissen Freiraum geben und gerade in diesem ersten Jahr wirklich gut zusammenfinden und das so weit zu optimieren, Prozesse, Kommunikation, Strukturen, damit man in der Folgenzusammenarbeit wirklich effizient und effektiv unterwegs ist. Und setzt natürlich das Ziel voraus, dass man auch langfristig zusammenarbeiten will. Ne? Und das ist für mich immer eine Herausforderung. Ich mag, wenn man gut und langjährig zusammenarbeitet. Und von daher klammere ich das erste Jahr immer so ein bisschen aus, was das Thema Effizienzdruck reingeht. Sondern das muss gut passen, damit wir in den Folgejahren, übrigens für beide Seiten, sehe ich das als wertvoll an, weil auch auf Agenturseite kann man, glaube ich, alles andere gebrauchen als einen Kunden, der mich permanent bremst, von einer Ecke in die andere jagt. Und von daher ist es das erste Jahr der Zusammenarbeit für mich extrem wichtig. Und da ist Effizienz etwas geklammert, sage ich es mal so. Da muss man auch mal was probieren und auch mal Formate ausprobieren, um dann natürlich zu wissen, funktionieren die in unserer Zusammenarbeit. Passen wir vom Team zusammen, passen die Köpfe zusammen, sind die Denkweisen ähnlich, um dann wirklich in den folgenden Jahren die PS optimal auf die Straße zu bringen.
Ja, und diesem ersten Jahr steht ja dann auch sozusagen bisher zumindest meistens der Pitch voran. Und das hast du ja vorhin auch gesagt. Und deswegen komme ich wegen Effizienz nochmal drauf, weil ich heute Morgen einen W&V Artikeln des Kollegen Flaps gelesen habe, in dem es eben auch hieß, irgendwie nicht nur vor Corona, während Corona, nach Corona, sondern überhaupt, liebe Marketeers, lasst das Pitchen sein. Ja, also treibt uns nicht mehr in diese ressourcenverbrennenden, völlig irrsinnigen, nicht so richtig planbaren Pitches rein, weil eigentlich erhöht es am Ende nur die Tagessätze, weil irgendwo müssen wir das ja wieder herholen, was wir da rein investieren. Er hat, oder der Artikel hat offen gelassen, was denn die Lösung sein kann, jenseits eines Pitches. Hast du, weil du ja auch gesagt hast, du bist eigentlich auch kein so ganz großer Fan von Pitches, weil man sich doch nicht so richtig kennenlernt. Hast du so zumindest so ein Bauchgefühl, wo du sagst, so würde ich es mir eigentlich wünschen oder so gehe ich daran?
Ja, also klar, Pitch, das gängige Modell. Ich bin tatsächlich kein Riesenfreund davon, mir eine 2-Stunden-Bühnenshow anzuschauen in einer gewissen Reihenfolge danach eine Entscheidung zu treffen, die wirklich langjährig ist und die natürlich auch im hohen Budgetvolumen spielt, hat für mich oft eine maximale Unsicherheit, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn man das genau betrachtet, ist man selbst wenn man in dem Moment der Entscheidung nach dem Pitch der vollen Überzeugung ist, man hat die richtige Entscheidung getroffen, entscheidet sich ja dann doch erst oder zeigt sich die Wahrheit die Monate danach. Und da ist schon die Frage, ist es für beide Seiten übrigens viel Aufwand, also für die Agenturen sicherlich ein höherer Aufwand, aber auch im Unternehmen ist eine Pitchphase wirklich eine sehr intensive Phase, die ich tatsächlich nicht so oft brauche, weil sie mich oft nur im alltäglichen Tun ablenkt. Ich muss mich mit was beschäftigen, was jetzt im ersten Zug dem Alltag gar nicht so auf mein Business einzieht. Also von daher bin ich nicht so der Freund, das permanent zu machen und für mich die Vorstellung auch fremd, dass es da doch die eine oder andere mit einem Modell gibt, wirklich jährlich zu pitchen. Also für mich fast eine Horrorvorstellung, wenn ich ehrlich bin.
Horrorszenario, ja.
Genau, also von daher, und es trägt auch nicht zu diesem Thema Sicherheit bei. Ne? Wenn ich permanent denke, ich bin auf dem Feuerstuhl als Partner, als Agentur, wie soll ich da wirklich mit Sicherheit und mit Offenheit arbeiten? Also das kommt für mich nicht zusammen, mag aber auch Modelle geben, wo das genau richtig ist. Von daher ist für mich eher die Frage, kommt man nicht über eine Projektzusammenarbeit hinzu, nach dem Motto, ne, ich habe ein Thema, Dienstleisteragentur ist vielleicht in dem Thema und in anderen Spezialisten. Und wir fangen uns an diesen Themen lang zu hangeln, verstehen unsere Arbeitsweise, merken die kulturellen Gemeinsamkeiten. Und am Ende muss es ja ein Match geben aus dem, was man anbietet, was meine Fragestellung ist und wie wir optimal zusammenarbeiten. Und ich glaube, das schafft man dann auch am besten, wenn man zusammenarbeitet. Ne? Und das lässt mir ein Pitch ja nicht offen, sondern das ist, wie gesagt, die Bühnenshow. Und von daher bin ich eher dazu geneigt, über diese Projektarbeit zu gehen und dann am Zeitpunkt X zu entscheiden, war es das Projekt? Dann war es auch gut. Dann kann man sich auch fair in die Augen schauen. Dann ist es auch fair vergütet für beide Seiten. Oder führt man das dann in einen langfristiges Partnerschaftsmodell um. Das ist so eine Vorstellung, die ich ganz gut finde, auch wenn wir in der Vergangenheit unterschiedlich gearbeitet haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das schon immer mache. Wir haben es schon öfter gemacht, dieses Modell. Wir haben aber auch schon gepitcht. Aber ist nicht mein favorisiertes Modell, der Pitch.
Ist ja eigentlich auch schön, so wie du es beschrieben hast, dass, was man ja täglich im Marketing macht, eben auch AB-Testing und irgendwie Agilität und Sprints und sich rantasten an die Entwicklung von Lösungen. Und eigentlich macht man das im Business oder in der Zusammenarbeit mit Agenturen sehr, sehr selten so, ne? Da setzt man immer alles auf eine Karte und sagt, okay, wie beim Roulette, schwarz. Und ja, da muss man sozusagen am Ende gucken, wie man diesen riesen Koloss irgendwie sozusagen an Aufgabe und Kennenlernen bewegt bekommt. Und insofern ist es vielleicht auch ein guter Weg, überhaupt agiler in Beziehungen einzusteigen und auch da tatsächlich ein bisschen ergebnisoffener zu sein. Das ist ja auch für beide Seiten dann kein Riesenrisiko, weil als Agentur musst du auch nicht gleich ein 30-Mann-Team zur Verfügung stellen, sondern kannst sagen, für dieses eine Projekt mit einem vernünftigen Tagessatz, ich glaube, das ist wichtig, robbt man sich dann so in die Aufgabenstellung und aneinander irgendwie an die Marke ran.
Das Spannende an einem Pitch ist ja eigentlich auch, dass Leute zusammensitzen, die danach in der Konstellation nie wieder zusammensitzen und nie wieder zusammenarbeiten. Ne? Oder sehr selten, sagen wir es mal so. Ne? Und das heißt, die Teams, die zusammenarbeiten, die eigentlich über den Erfolg der Zusammenarbeit maßgeblich beteiligt sind, die sehen sich gar nicht. Die sehen sich dann ja erst im Laufe der Zeit danach. Und ich glaube, da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das richtige die richtige Vorgehensweise ist und ob man das nicht dreht und sagt, naja, wir gucken erstmal, dass die Leute, die wirklich zusammenarbeiten, ins Arbeiten kommen und ein gutes Arbeiten und probiert das mal ein bisschen zu drehen. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, glaube ich, den weiter zu verfolgen oder nachzudenken ist.
Finde ich auf jeden Fall, finde ich total guten Ansatz. Ich habe mir eigentlich zum Schluss die Frage überlegt zu fragen, was wünschst du dir von Agenturen häufiger? Ein bisschen steckt das ja schon drin, ne, die Bereitschaft auch über Projekte agiler zusammenzufinden. Aber nichtsdestotrotz, hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, Mensch, das jetzt, wo die Kim mich fragt, würde ich das einfach gerne auch mal sagen. Ne? Was wünsche ich mir von Agenturen? Gar nicht mal deinen, sondern überhaupt grundsätzlich auch so als kleinen Impuls in die Transformation der Agenturbranche?
Ja, also ich glaube, ein bisschen, oder der Wunsch wäre, der Challenger zu sein. Ja, also auch oft mal zu pieksen, auch unangenehm zu sein. Auch da, das Thema Vertrauen gehört natürlich dazu, auch mal das offene Wort zu richten, wenn man als Marketeer oder als Unternehmen oder in der Markenführung vielleicht auf dem falschen Weg ist, das Ganze positiv zu challengen. Dann natürlich auch immer, ja, freue ich mich, wenn die Agentur, ich habe immer gerne das Gefühl, wenn die Agentur einen halben Schritt vor mir ist, weil sie natürlich das Außen viel mehr im Blick haben, hat als ich im Innen. Ja. Ich bewege mich 10 Stunden am Tag oder mehr im Innen. Mein Team mehr oder weniger auch. Da fehlt manchmal der Blick von außen und man ist manchmal dann doch den halben Schritt langsamer, bis man das eine oder andere mitbekommt oder erkennt, als das von außen möglich ist. Und da ist mir diese Perspektive ganz wichtig und auch diesen neuen Anreiz zu setzen. Ne? Da nochmal, ne, die neuen Trainingsanreize sollten da auch von außen kommen. Und daher bin ich immer Freund davon, wenn die Agenturen so einen halben Schritt vor mir sind und die Rolle auch wahrnehmen, ne? Und das dann auch challengen und immer wieder hinterfragen und dadurch natürlich den Input von außen zu mir ins Innen geben und auch noch da diesen Anreiz schaffen, sich mich permanent zu hinterfragen, was ich da gerade tue. Ja, es hat funktioniert. Wie lange funktioniert es? Wie gut kann es funktionieren? Kann ich es noch besser machen? Also mir da auch zu bei der Transformation eigentlich eine Hilfestellung sind, weil ich da Input bekomme, den ich oft in meinem täglichen Managen im Unternehmen gar nicht schaffe, weil ich von einem Meeting, von einem internen Thema zum nächsten hetze, wo man sich ja nicht mal hinsetzen kann, sagen so, die Zeitfenster X oder Zeitpunkt X schaue ich mir jetzt mal außen an, sondern das kommt ja so ein bisschen fliegend und da ist das Partner-Setup für mich sehr, sehr entscheidend und wichtig und das ist so ein bisschen mein Wunsch, vielleicht sogar das noch mehr zu spielen und auch meine Erwartungshaltung, ne, das geht so einher.
Toller Wunsch. Also ich kann nur sagen, aus Agentursicht ist das nichts, was ich als völlig utopisch empfinde und vor allem sehr nachvollziehbar. Und zweitens, glaube ich, ist es auch was Agenturen grundsätzlich Spaß macht und was sie sich andersrum auch sehr viel häufiger wünschen, dass der CMO Interesse daran hat. Von daher ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation und finde ich ein sehr optimistischer, schöner und mutmachender Ausblick. Markus, ich danke dir für knappe, spannende 50 Minuten und dass du die in deinem Kalender für den Podcast freigeschaufelt hast und ich hoffe, dass du nicht allzu viele Folgetermine heute hast.
Ah, alles gut. Ich danke dir, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. 50 Minuten schon, wow, ging schnell rum. Hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich auf die vielen Folgen, die du noch machst, denn ich glaube, es ist auch für beide Seiten total spannend, voneinander noch mehr zu hören und zu lernen, denn du sorgst ja auch für einen guten Austausch und für gute Blickwinkel und ich habe schon aus den Folgen viel mitgenommen, die mir genau diesen Input von außen gegeben haben. Also dafür nochmal vielen Dank.
Toll, ich danke dir für das Feedback. Vielen, vielen Dank, Markus.